Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 15. Januar 2015 auf Rabe. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erfolg für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Bundesrat ist bereit, einen Fonds für die Geschädigten zu schaffen. Dann.
Also ich glaube, das typisch Schweizerische ist nicht das Rütli-Schweiz von 1291, sondern wir sind heute die Schweiz mit den Sprachkulturen, mit ethnischen Kulturen, mit religiöser Vielfalt und so weiter.
Das sagt Ronny Bernheim, Präsident der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Er spricht über die Folgen der Anschläge in Frankreich für Minderheiten in der Schweiz. Und moderate Modernisierung statt weitgehenden Reformen, die Vorgeschichte zum Krieg in Syrien. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Nachrichten, heute von und mit Karin Bachmann.
Die Stadt Bern rückt der Big Brother-Dystopie ein Stück näher. Das städtische Videoreglement tritt Anfangs März in Kraft. Das heißt, künftig sind Projekte zur Videoüberwachung in der Stadt Bern möglich. An welchen öffentlichen Orten Überwachungskameras angebracht werden, dürfen entscheidet der Stadtrat. Mehr zum neuen Videoreglement hören Sie morgen im Rabe Info. Das Bankgeheimnis ist bald Geschichte. Definitiv. Denn geht es nach dem Bundesrat, soll die Schweiz anderen Staaten künftig von sich aus Bankdaten liefern. Die Regierung will den automatischen Informationsaustausch umsetzen. Das heißt, heute liefert die Schweiz anderen Staaten Informationen über Steuersünder und Steuersünderinnen ausschließlich auf deren Bitte hin. Geht es nach dem Bundesrat, würden die Steuerbehörden in der Schweiz künftig von sich aus aktiv, wenn sie auf etwas stoßen, das einen anderen Staat interessieren dürfte. Diese Gesetzesänderung geht nun in die Vernehmlassung. Die politische Diskussion über den automatischen Informationsaustausch zu Bankdaten mit ausländischen Behörden kann also erneut beginnen. Der Bundesrat prüft die Aufnahme von weiteren syrischen Flüchtlingen. Das Justiz- und Polizeidepartement der EJPD hat gestern einen entsprechenden Auftrag erhalten. Das EJPD wird nun verschiedene Varianten prüfen. Zentrale Frage ist dabei die Unterbringung der Flüchtlinge. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs hat die Schweiz rund 9'000 schutzbedürftige Syrer und Syrerinnen aufgenommen. Im Herbst 2013 beschloss der Bundesrat zudem innerhalb von 3 Jahren ein Kontingent von 500 besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen aufzunehmen. Dies reiche angesichts der extrem hohen Flüchtlingszahl nicht, kritisierten verschiedene Flüchtlingsorganisationen. In einem offenen Brief forderten sie deshalb letzte Woche von der Schweiz die Aufnahme von 100'000 syrischen Flüchtlingen. Noch zum Wetter. Morgen sinkt die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Sonnenstrahlen am Boden des Flachlands auf 0%. Dafür steigt die Wahrscheinlichkeit des identischen Ereignisses für Regentropfen auf 25%. Das ganze Schauspiel findet bei ca. 5 Grad statt. Am Samstag bleibt es ähnlich grau, doch zu den Regentropfen mischen sich Eispfropfen. Sogenannter Schneeregen wird zum ständigen Begleiter des Tages. Und der Gefrierpunkt rückt auch wieder in spürbare Nähe. Am Sonntag wird es dann wieder freundlicher, obwohl man dies bei Temperaturen von maximal minus 1 Grad kaum behaupten darf.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Verdingt, zwangssterilisiert oder weggesperrt, fürsorgerische Zwangsmaßnahmen waren im 20. Jahrhundert in der Schweiz gegen mindestens 20'000 Menschen angeordnet worden. Manche wurden als Kinder an Bauernhöfe verdingt, andere zwangssterilisiert, für Medikamentenversuche missbraucht oder wegen einem sogenannten lasterhaften Lebenswandel weggesperrt. Schon vor gut zwei Jahren entschuldigte sich der Bundesrat bei den Opfern dieser unmenschlichen Maßnahmen. Allerdings wollte sich der Bundesrat nicht auf klare Entschädigungszahlungen festlegen. In Folge haben Betroffene erfolgreich Unterschriften für eine Initiative gesammelt, die einen klaren Betrag festlegt. Vor einem Monat wurde die entsprechende Initiative der Bundeskanzlei überreicht. Gestern folgte nun der zweite Erfolg. Der Bundesrat anerkennt die Hauptforderung dieser Wiedergutmachungsinitiative. Er will den Fürsorgeopfern finanzielle Leistungen zukommen lassen, allerdings weniger als gefordert. Karin Bachmann hat Pascal Krauthammer, Sprecher des Komitees der Wiedergutmachungsinitiative, gefragt, wie die Fürsorgeopfer den gestrigen Entscheid des Bundesrates aufnehmen.
Das ist ein ganz wichtiger Tag. Der Entscheid des Bundesrates ist ein Meilenstein, würden wir sagen. Jahrelang hat sich die Politik nämlich der Forderung nach einer umfassenden Wiedergutmachung verschlossen und die Wiedergutmachungsinitiative hat diese Ausgangslage absolut verändert.
Im Vorschlag des Bundesrats soll der Wiedergutmachungsfonds aber nur 300 Millionen umfassen und nicht 500 Millionen, wie es die Initiative eigentlich ursprünglich vorsieht. Was halten Sie von dieser Kürzung?
Nun, der Bundesrat geht von weniger Opfern aus, berechnet darum die Summe ein bisschen tiefer. Für uns ist grundlegend wichtig, dass die schwer betroffenen Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen einen substanziellen Beitrag erhalten, eine substanzielle Leistung. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wir sind jetzt gespannt, was das Parlament aus der Vorlage macht. Die Zahl von 300 Millionen Franken ist sicher noch nicht in Stein gemeißelt.
Das Gesetz kommt ja noch in die Vernehmlassung nun im Parlament. Und eine Frage, die bestimmt kommen wird, woher soll denn das Geld kommen für diesen Fonds? Haben Sie da schon Vorschläge?
Nun, es ist klar, und das wird auch bei der bundesrätlichen Lösung so sein, dass der größte Betrag vom Bund selber kommen wird. Das ist denn auch der Grund, warum es eben eine gesetzliche Grundlage braucht für solch einen Fonds. Und deshalb war es so wichtig, dass dieser Grundsatzentscheid vom Bundesrat heute gefällt wurde. Jetzt muss auch das Parlament Farbe bekennen.
Eine weitere Frage ist sicher, wer denn in Genuss von diesen Wiedergutmachungsgeldern kommen soll. Der Bundesrat will ja eigentlich ziemlich vorwärts machen damit. Also er sagt auch, eine Gesetzesänderung, wie er es jetzt vorschlägt, und nicht eine Verfassungsänderung soll helfen, dass das Ganze schneller geht und damit sollen auch mehr Opfer in den Genuss dieser Zahlungen kommen. Wer wird denn das bestimmen, wer wie viel Geld da aus diesem Fonds bekommt?
Grundsätzlich sind alle schwer betroffenen Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen berechtigt, etwas aus dem Fonds zu erhalten. Das sind beispielsweise ehemalige Verdientkinder, das sind aber auch ehemalige Kinder oder Jugendliche, die in Heimen missbraucht worden sind, oder aber auch zwangssterilisierte Frauen. Hier, um eine Gruppe zu nennen, wie viel die einzelnen Betroffenen jeweils bekommen, das wird der Bundesgesetzgeber erst noch bestimmen.
Ein weiterer wichtiger Teil der Initiative geht ja nicht nur um die Wiedergutmachung im finanziellen Sinne, sondern eigentlich in einer geschichtlichen Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Schweiz. Was erwarten Sie von einem solchen zukünftigen Bericht?
Man weiß noch nicht ganz genau, wie der Bericht ausgearbeitet wird, höchstwahrscheinlich über eine Nationalfondsstudie. Wir sind der Meinung, dass solch eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung dazu helfen kann, das Vergangene zu verstehen und daher auch Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Und hier braucht es ganz klar eine Geschichtsklärung, was dieses dunkle Kapitel der Schweizer, insbesondere Sozialgeschichte, anbelangt.
Sagt Pascal Krauthammer, Sprecher des Komitees der Wiedergutmachungsinitiative.
Rabe Info.
Für viele Menschen ist die Welt vor und nach dem 7. Januar 2015 nicht mehr ganz dieselbe. Das blutige Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und danach auf einen koscheren Supermarkt in Paris gibt zu denken, bewegt und macht Angst. Da ist einerseits die jüdische Gemeinschaft, die sich Sorgen macht, dass der Antisemitismus wieder wächst. Immerhin galt einer der Anschläge vor einer Woche ihr. Andererseits fügt der Terror den muslimischen Gemeinschaften einen riesigen Schaden zu, denn zahlreiche Menschen können nicht zwischen dem Islam, der großen Mehrheit, und dem Terrorismus islamistischer Prägung von ganz wenigen unterscheiden. In Frankreich kam es in den letzten Tagen zu mehreren Angriffen auf muslimische Einrichtungen. Es sind Sorgen, die auch die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus in der Schweiz beschäftigen. Ich wollte deshalb von Präsidenten der Stiftung, Ronny Bernheim, wissen, gab es auch schon solche Gewaltübergriffe gegen Muslime in der Schweiz in den letzten Tagen?
Ich habe bis jetzt noch keine konkreten Meldungen bekommen, aber es ist sicherlich so, wie auch in Frankreich, auch in Deutschland übrigens, dass es Angriffe gibt, verbaler Art, Ausgrenzung anderer Art gegen Muslime. Es sind die Bösen in den Augen gewisser Leute. Und ich glaube aber nicht, dass das das allgemein schweizerische Denken ist, aber es gibt sicher Kreise, die mit verstärkter Intensität nicht nur auf diese Leute zeigen, sondern auch böse Absichten haben.
Als Präsident der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus sind Sie jetzt gleich doppelt gefordert. Einerseits kann der Rassismus zunehmen, weil die Täter eben Muslime waren. Gleichzeitig war die Tat auch eine antisemitische Tat. Was machen Sie, was haben Sie vor, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zu unternehmen?
Wir werden weiter tun, was wir seit 40 Jahren tun, nur wird der Akzent und vielleicht auch die Methoden geändert sein. Es wird viel konkreter werden, das heißt, wir werden noch enger mit muslimischen Verbänden, Organisationen zusammenarbeiten. Auch in unseren Organisationen gibt es Muslime, die Muslime vertreten. Also es ist keine neue Verbindung, aber wir werden sehr, sehr konkret darauf achten. In Bezug auf Muslime, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass die große Mehrheit der Muslime, die weit, weit weg ist gegen all dem, was jetzt passiert ist, auch gedanklich, dass diese Leute erstens den Mut haben und die Motivation, sich gegen außen zu äußern, klar zu distanzieren. Wir haben das insbesondere jetzt in Frankreich und Deutschland sehr deutlich gesehen und gleichzeitig auch eine zusätzliche Hilfe auch aus muslimischer Seite, dass wenn Leute, die in Fundamentalismus, in Terrorismus abzugleiten drohen, dass die frühzeitig erkannt werden. Und es darf aber nicht, logischerweise nicht nur die Verpflichtung jetzt muslimischer Leute sein, sondern von uns allen.
Etwas anderes, das wirklich am Passieren ist, ist, dass der Anti-Islamismus zunimmt. Wir können mal den Blick zurückwerfen in die 30er Jahre, als die Nazis an die Macht kamen. Damals war der Antisemitismus auch in der Schweiz ziemlich salonfähig. Inzwischen ist es nicht mehr so, aber der Anti-Islamismus scheint immer salonfähiger zu werden. Oft werden Texte publiziert, wo man, ich würde mal sagen, den Moslem mit dem Juden ersetzen könnte und man hätte einen Text aus der Nazi-Zeit. Hinkt dieser Vergleich?
Ich glaube schon, dass er hinkt, obwohl auf der Oberfläche betrachtet stimmt, was Sie sagen, man kann gewisse Parolen kann man austauschen. Nur, der Antisemitismus hat sehr, sehr lange europäische Wurzeln, die jetzt durch Mittelost, durch arabische Länder, Propaganda, die von dort auch nach Europa reinkommt und viele Muslime hier in der Schweiz, insbesondere in der Jugend, sehr stark beeinflusst. Wir wissen, dass in der Schweiz es Strömungen unter meist jugendlichen muslimischen Menschen gibt, die extrem antisemitisch sind. Also auch hier keine Empathie, dass es uns jetzt quasi gleich geht wie früher den Juden, sondern dass Antisemitismus hier grassiert. Das ist eine in der Dimension neue Situation. Auf der anderen Seite haben Muslime als Minderheit, als große Minderheit heute in der Schweiz sicherlich das Problem, dass sie in den gleichen Korb geworfen werden wie die Extremisten. Sie verdienen das selbstverständlich nicht, sie sind auch dagegen. Nur war bis jetzt eigentlich die Distanzierung von den Extremisten zu schwach und ich glaube, das war eine, wenn auch blutige Lehre, auch für die Muslime, dass sie sich jetzt an der Öffentlichkeit und auch gegen ihnen stärker gegen diese Art von Extremismus bewegen. Was ich vorschlage ist, wir können und sollen nicht die eine Minderheit gegen die andere und die Mehrheit gegen die Minderheiten ausspielen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle hier in der Schweiz darauf einigen, Trennung von Kirche und Staat, also Religion und Staat, dass wir alle die Schweizer Verfassung und Gesetze als Grundlage des Zusammenlebens achten und fördern, auch die Achtung der Menschenrechte. Also ich glaube, das typisch Schweizerische ist nicht das Rütli-Schweiz von 1291, sondern wir sind heute die Schweiz mit den Sprachkulturen, mit ethnischen Kulturen, mit religiöser Vielfalt und so weiter. Und dass wir das als etwas Positives, Gemeinsames erleben, weil es ist eine gegenseitige Befruchtung. Und wenn wir sowohl auf der Gesetzesebene wie auch auf der kulturellen Ebene gemeinsame grundsätzliche Ziele haben, dann können wir auch sehr gut miteinander, auch durch das ganze Verschiedensein, profitieren, statt dass wir voreinander Angst bekommen und im Finger zeigend sind.
Das sind die Worte von Ronny Bernheim. Er ist Präsident der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus.
Rabe Info.
Seit bald 4 Jahren versinkt Syrien in einem Krieg. Etwa 200.000 Tote hat dieser Krieg schon gefordert. Über die Hälfte der 20 Millionen Syrer und Syrerinnen sind auf der Flucht. Ein großer Teil des Landes wird nicht mehr von der Regierung von Bashar al-Assad und seiner einst sozialistischen Baath-Partei kontrolliert, sondern er ist in den Händen von islamistischen Gruppierungen wie dem Islamischen Staat oder der al-Nusra-Front. Oder er wird von kurdischen und anderen Oppositionsgruppen kontrolliert. Die Situation ist chaotisch, ein Ende des Krieges scheint nicht in Sicht. Der Islamwissenschaftler und Historiker Stefan Knost hat selber 10 Jahre in Syrien gelebt. Er arbeitet am Orientalischen Institut der Universität Halle in Deutschland. Unsere Kollegen von Radio Korax haben mit ihm über die Zeit vor dem Krieg gesprochen. Sie wollten von ihm wissen, wie das Syrien vor 2011 ausgesehen hat und wie es sich bis zum Ausbruch der Proteste und des Krieges entwickelt hat.
Natürlich, wenn man von außen auf so ein Land wie Syrien schaut, dann also mal, vor dem Konflikt waren natürlich Aspekte wie so pittoreske orientalische Altstädte, vielleicht auch ein rurales, beduinisches Leben, Küche, vielleicht auch eine gewisse Vorstellung von einer Gesellschaft, die sehr verschlossen ist, ein bestimmtes Rollenbild der Frau zum Beispiel vertritt, die eher so im Vordergrund stehen. Wenn man dann tatsächlich die Gesellschaft kennenlernt, dann merkt man natürlich, dass die auch sehr divers ist, dass es nicht nur eine Lösung gibt, dass also zum Beispiel die Frauen durchaus im täglichen Leben eine sehr wichtige Rolle spielen. Also beispielsweise, ich erinnere mich mal an eine Zahl, die ich mal gehört habe, also die Anzahl der weiblichen Studierenden an syrischen Universitäten ist, glaube ich, höher als zum Beispiel in Deutschland. Es gab immer mindestens 2 Ministerinnen im Kabinett der Assads. Das waren natürlich nicht die wichtigsten. Also eine Frau war nie Außenministerin oder Verteidigungsministerin, aber es gab immer wenigstens eine gewisse Quote, die dazu gehörte, die erfüllt werden musste.
Inwieweit spielte da jetzt der pragmatische Wille zur Machterhaltung eine Rolle bei den Assads und inwiefern waren die wirklich irgendwie ein Stück weit sozialistisch geprägt?
Also ich denke, dass das Regime in Syrien und die Baath-Partei waren schon progressiv geprägt. Man kann das festmachen an Entwicklungen wie beispielsweise das Schulsystem. Also man hat, seit die Baath-Partei an der Macht ist in Syrien, sich sehr viel Mühe gegeben, zum Beispiel das Schulen in selbst die entlegensten ländlichen Gebiete zu bringen und dort zu bauen. Natürlich auch mit dem Aspekt, dass dort in diesen Schulen ein bestimmtes Lehrprogramm natürlich, sehr parteinahes, parteiorientiertes Lehrprogramm dann unterrichtet wird. Das passt halt ein bisschen in dieses sozialistische Konzept. Aber auf der anderen Seite hat Syrien es geschafft, dann in dieser Zeit, also zum Beispiel die Rate, die Analphabetenrate, extrem nach unten zu drücken für ein Drittweltland.
Wann kippte das dann so? Also auch in den letzten Jahren der Herrschaft des jüngeren Assad war ja immer die Rede von Reformen und von Reformversprechen, die dann doch nicht eingehalten worden sind so sehr, außer im wirtschaftlichen Bereich vielleicht. Aber es ist auch mal wieder die Rede davon gewesen, dass die Schere zwischen Arm und Reich doch immer weiter auseinandergegangen sei. Das muss ja irgendeinen Grund haben und irgendwie muss ja dann eine Bewegung angefangen haben in Richtung, ja, hin, also weg vom Fürsorgestaat oder weg von einer Art sozialistischer Staatsidee. Wann begann das so?
Ich denke, die Übernahme durch den jungen Assad, den Bashar al-Assad, also nach 2000, nachdem sein Vater gestorben ist, ist sicherlich ein Wendepunkt. Man kann vielleicht Entwicklungen schon in den 90ern ablesen, denn Syrien hatte also war in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Situation in den 80ern. Es gab eine extrem starke Inflation, es gab ein extrem stark protektionistisches Wirtschaftssystem. Es wurden praktisch keine Waren eingeführt. Also man bekam eine Weile, ich erinnere mich, in den 80ern in Damaskus Zucker und Reis, zum Teil nur auf dem Schwarzmarkt. Und die Syrer hatten ihre Lebensmittelkarten, mit denen sie das dann zu subventionierten Preisen kaufen konnten. Das hat sich alles schon in den 90ern geändert, nach dem ersten Golfkrieg, wo ja Syrien auf der Seite der USA stand und auch wenigstens nicht aktiv kämpfend, aber doch immerhin mit Truppen auch in der Golfregion vertreten war. Danach gab es sozusagen als Rekompensation starke Investitionen einiger Golfstaaten in Syrien. Also ein gewisser privater Sektor beginnt sich in den 90ern schon stark zu entwickeln und es gibt eine gewisse wirtschaftliche Öffnung. Das alles wird nach 2000 verstärkt, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet in eine eher ungünstige, negative Richtung. Denn Bashar al-Assad ist angetreten, Syrien zu reformieren und das hat er nicht getan. Er hat Syrien modernisiert bis zu einem gewissen Grad, das heißt vor allem die Wirtschaft. Ist natürlich die Zeit, wo auch moderne Kommunikationsmittel dann zum Beispiel in Syrien gang und gäbe werden. Handynetz wird gebaut und eingeführt, Internet kommt und so weiter. Das sind, wenn man so will, das sind Modernisierung, das sind keine wirklichen Reformen. Politische Reformen ist er schuldig geblieben. Immer mit dem Hinweis, Syrien befindet sich in einer extrem bedrohten Situation von außen, vor allem nach dem Irakkrieg 2003. Wo es eben nicht möglich ist, tiefgreifende politische Reformen durchzuführen. Ich denke aber auch, dass das Regime sich natürlich klar war, dass wenn es politische Reformen durchführt, dass das auf der einen irgendwo auch das Ende des Regimes sein wird. Denn wirkliche freie Wahlen in Syrien, die man natürlich hätte lange vorbereiten müssen, das kann man nicht von heute auf morgen machen, hätten wahrscheinlich mittelfristig dazu geführt, dass das Regime abgewählt worden wäre. Nicht sofort. Vor allem was die städtische Bevölkerung angeht, der großen Zentren, Aleppo, Damaskus, in gewissen Grade vielleicht auch dann Hama, die Küstenstädte, Tartus, Latakia, da hat das Regime nach wie vor Unterstützer. Eben, weil ein Argument des Regimes in den Jahren nach 2000, vor allem 2003 war, guckt auf den Irak, wenn ihr nicht wollt, dass uns das passiert, dann bleibt regimekonform. Und na gut, was jetzt passiert ist, mag Ihnen vielleicht sogar recht geben im Nachhinein.
Wobei das syrische Regime natürlich auch einen guten Teil da selber dazu beigetragen hat, dass es so geworden ist, könnte man jetzt sagen. Zumindest natürlich. Was so die Verluste unter der Zivilbevölkerung angeht, die Zerstörung der Städte und so weiter, das Entstehen von Machtvakuums, die dann dazu führten, dass überhaupt so Gruppen wie Nusra oder ISIS sich da so einnisten konnten. Nun sagten Sie, dass damals in einem System, wo pragmatische Syrer oder wo pragmatische Leute durchaus leben konnten, nicht alle gut mit dem System auskommen konnten. Um was für Leute hat es sich gehandelt? Was für benachteiligte Gruppen oder was für benachteiligte gab es denn in Syrien vor 2011?
Ja, die Modernisierung, vor allem auch die wirtschaftliche Öffnung, die Bashar al-Assad ab 2000 durchgeführt hat, hat einmal eine Klientelgruppe, die sehr nah am Regime ist, stark begünstigt. Das sind die wichtigen Familien, reiche Familien, die zum Teil sogar mit den Assads verwandt sind, die also dann die Hand auf die ganz wichtigen Bereiche legen konnten, zum Beispiel aber eben auch Mobiltelefon und Internet. Generell hat profitiert von diesen Entwicklungen eine gewisse städtische Ober- und Mittelschicht, die vor allem eben in Aleppo und Damaskus sehr präsent ist. Hier erinnere ich, dass also Leute mit durchschnittlichen Einkommen in Damaskus sich plötzlich Autos leisten könnten. Das war in den 80er Jahren völlig undenkbar. Also da gab es eine gewisse Öffnung, die also dazu geführt hat, dass der Lebensstandard und die Lebensqualität sich von Gruppen in der Bevölkerung erhöht hat. Auf der anderen Seite hat das gleichzeitig dazu geführt, dass andere Gruppen, vor allem im ländlichen Raum, verloren haben. Die also von dieser eher staatlichen, sozialistisch-staatlichen eben auch ja, Verteilpolitik mit zum Beispiel auch subventionierten Lebensmitteln, subventionierten Brennstoffen vor allem, also im Winter zum Heizen, Diesel, das ist Mazot, was man da braucht, davon quasi abhängig waren, in dem Maße, in dem das zurückgefahren wurde vom Regime. Das Regime hat mehrfach Entscheidungen zurücknehmen müssen, den Dieselpreis nicht mehr so stark zu subventionieren, weil es wirklich in Gefahr war, dass es da massive Proteste gab, so ab 2004, 2005 etwa. Also es gab mehrfach Entscheidungen, die wurden diskutiert, die wurden dann sofort wieder zurückgenommen. Sodass also eine ländliche Bevölkerung, die sehr stark wächst in Syrien, seit 2000 sehr stark verloren hat in ihren Perspektiven und auch in ihren realen Lebenswirklichkeiten. Und wenn man sich anschaut, wo die Proteste vor allem begonnen haben 2011, dann sind das diese Regionen im ländlichen Syrien. Dazu kamen dann in den letzten Jahren auch noch einige sehr schlechte Ernten, bedingt durch also sehr wenig Regen, jeweils in Wintermonaten. Das hat dann auch sicherlich dazu geführt, dass die Krise sich noch verstärkt hat und es auch in den letzten Jahren zu einer sehr extremen Landflucht kam. Also sehr viele Leute zogen in die Vororte von Damaskus zum Beispiel, weil sie eben in ihren Dörfern, in ihren Kleinstädten im ländlichen Raum keine Existenzgrundlage mehr hatten.
Sagt der Historiker und Islamwissenschaftler Stefan Knost gegenüber unserem Kollegen von Radio Korax Halle.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 15. Januar 2015 auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über Big Brother Bern, das neue Videoüberwachungsreglement der Stadt. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.